Herzlich willkommen bei Glücklich Verkopft,
dem Podcast mit drei Kölner Psychologinnen auf der Couch.
Hier kriegst du Input und Inspiration aus der Psychologie, um dein Leben und dich selbst besser zu verstehen.
Und nebenbei noch glücklicher zu werden.
Hallo und herzlich willkommen bei Glücklich Verkopft, dem Podcast mit Psychologinnen auf der Couch. Hier ist Clara und heute mal ohne Jessi und ohne Wiebke, dafür aber mit einem Podcast-Gast, der gerade über Zoom, einmal bedingt durch die Corona-Krise, einmal bedingt durch die örtliche Entfernung, dazugeschaltet ist. Ja, das Thema der heutigen Sitzung, das soll Coaching sein. Coaching ist ja ein Begriff, den hat wahrscheinlich jeder von euch schon mehrmals gehört. Es gibt viele Menschen, die sich als Coach selbstständig machen. Coaching wird einem häufig auch als Alternative zur Psychotherapie empfohlen. Coaching wird in Unternehmen angewendet. Und umso interessanter ist aber auch, was verbirgt sich überhaupt hinter diesem Begriff? Was ist Coaching? Für wen ist Coaching geeignet? Wie kann ich einen guten Coach finden? Wo sind da vielleicht auch die Unterschiede? Und ja, was passiert im Coaching überhaupt? Wofür brauche ich überhaupt einen Coach? Was kann ich vielleicht auch alleine lösen? Das soll alles heute Thema sein und ich freue mich riesig auf diese Folge und über meinen Gast, der da schon vom Bildschirm sitzt. Herzlich willkommen, Sonja. Schön, dass du heute dabei bist und dieses Interview mit mir führst.
Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung. Sehr schön, dass ich heute dabei sein kann im Podcast.
Magst du vielleicht einfach mal kurz was über dich sagen? Also, über dich zu wissen.
Natürlich, gern. Also, ich bin Psychologin ursprünglich, das habe ich studiert und ich habe letztes Jahr zusätzlich meine Coaching-Ausbildung abgeschlossen und arbeite seitdem freiberuflich als Coach.
Okay, das heißt, du bist als Coachin vielleicht auch tätig gerade aktuell. Das ist ja schon mal super spannend und bist eben auch studierte Psychologin. Wenn du als Coach tätig bist, ne, du hast es, glaube ich, gerade schon gesagt, du hast eine abgeschlossene Ausbildung bei der Deutschen Psychologenakademie, ne, also bei einem Coaching-Institut. Vielleicht darauf bezogen schon mal, was bedeutet diese Ausbildung überhaupt? Gibt es auch Coaches, die keine Ausbildung haben?
Ja, also der Begriff Coach ist ja nicht geschützt. Also das ist anders als bei einer Psychotherapie, wo man ja dann auch wirklich von der Krankenkasse bezahlt wird. Deswegen ist es sehr wichtig, genau zu schauen, ob ein Coach eine Coaching-Ausbildung hat und wenn ja, welche. Also da gibt es sehr, sehr viele auf dem Markt. Und ja, da lohnt es sich einfach mal zu googeln, wie denn die Ausbildung so bewertet wird online und was das denn genau für ein Institut ist und ja, wo der Coach denn gelernt hat.
Gibt es da auch irgendwas, was du empfehlen könntest oder wo man sehr vorsichtig sein sollte? Kann man da irgendwie irgendwelche Hilfen geben, wenn jetzt jemand sagt, okay, ja, ich würde gerne Coaching machen?
Also am häufigsten findet die Akquise beim Coaching eigentlich über Hörensagen statt. Das heißt, der einen Coach sucht, hört sich in seinem Umfeld um und sammelt Empfehlungen. Ansonsten stößt man natürlich auch über Artikel, über Instagram oder wie hier in einem Podcast auf Coaches. Und neben den Empfehlungen, die man über einen Coach hört oder findet, kann man sich auch inhaltlich mit der Homepage auseinandersetzen des jeweiligen Coaches und schauen, ob es passen könnte. Und da normalerweise jeder Coach ein kostenloses Erstgespräch anbietet, kann man sich dann noch selbst einen Eindruck am Telefon verschaffen, bevor man sich entscheidet. Und so ganz generell würde ich darauf schauen, was der Coach eben neben der Coaching-Ausbildung noch für eine Ausbildung hat. Also möchte ich einen Coach, um in einem Unternehmen schneller und erfolgreicher aufzusteigen, zum Beispiel, würde ich jemanden suchen, der vielleicht einen BWL- oder Ingenieurshintergrund hat und auch jahrelange Unternehmenserfahrung mitbringen. Und liegt das Thema in einem weniger rein karriereorientierten Bereich, wie zum Beispiel bei allgemeiner Unzufriedenheit im Job oder großem Stressempfinden, das sich auf die Gesundheit auswirkt, oder auch blockierende Unsicherheiten über die eigenen Kompetenzen im Job, könnte ein Coach mit einem psychologischen Background passender sein.
Okay, also das heißt, nicht jeder Coach hat einen psychologischen Background.
Nein, jeder kann eine Coaching-Ausbildung machen. Also du brauchst sehr selten, also ich habe eigentlich noch gar nicht davon gehört, dass man ganz bestimmte Aufnahmebedingungen hat bei einer Coaching-Ausbildung. Mhm. Also ein Studienabschluss ist schon gefragt bei den meisten Coaching-Ausbildungen, aber es ist eben unabhängig davon, was du studiert hast.
Okay, ach spannend. Also das heißt, ein Coach, ne, der kann Psychologe sein, der kann aber auch Betriebswirt oder Bauingenieur sein, theoretisch.
Genau, ja. So ist das. Ich muss da kurz die Einschränkung noch anbringen, dass bei meiner Ausbildung, da musste man tatsächlich einen BWL-Hintergrund oder einen Psychologie-Hintergrund haben bei der Deutschen Psychologenakademie.
Okay, ja gut. Ja, spannend zu wissen, dass es da vielleicht auch nochmal Unterschiede gibt bei der jeweiligen Ausbildung. Okay, ja cool. Dafür danke schon mal für die Tipps oder Hilfestellungen dazu schon mal. Dann würde ich erstmal generell zum Begriff des Coachings kommen. Ich hatte dir im Vorhinein ja schon mal so ein paar Fragen geschickt, worüber ich gerne mit dir sprechen würde, was mich interessieren würde. Kommende Frage war nicht dabei, ist aber sehr basal. Und zwar, was würdest du denn dazu sagen? Was ist Coaching überhaupt?
Also ich würde sagen, Coaching ist eine Hilfe zur Selbsthilfe. Also ich gebe da keine Ratschläge, sondern ich versuche, den Klienten, die Klientin dahingehend zu unterstützen, dass er oder sie selbst so einen Weg zur Lösungsfindung für sich entdeckt.
Also selber dem Klienten helfen, eine Lösung zu finden, so ein bisschen. Ich habe da auch mal so ein spannendes Bild gehört, das war noch aus was anderem, ich glaube klientenorientierte Gesprächstherapie, wo so ein bisschen das Bild war von so einer Taschenlampe und der jetzt Therapeut oder Coach leuchtet so ein bisschen, also der hält sozusagen die Taschenlampe und versucht so das Innerste von dem Klienten auszuleuchten. Also das, was eigentlich schon da ist, zu beleuchten. Könnte man das auch auf das Coaching übertragen?
Ich würde nicht sagen das Innerste, weil beim Coaching ist es ja sehr wichtig, dass vorher ein konkretes Ziel festgelegt wird, worum es bei dem Coaching geht. Das heißt, ich als Coach bekomme einen Auftrag und dann würde ich sagen, dass meine Taschenlampe nur dahin leuchtet, also im Rahmen des Auftrags sozusagen leuchten kann, dass ich das Spotlight dann natürlich ja auch für den Perspektivwechsel nutze, also durchs Fragen stellen, durchs Spiegeln, durchs Paraphrasieren. Aber selbst wenn ich da jetzt spüre, oh, da ist jetzt noch irgendwie ein ganz anderes Thema und das Thema hat aber nichts mit dem Ziel zu tun, das wir uns gesetzt haben für das Coaching, dann würde ich da auch eher die Finger von lassen.
Okay, spannend. Also das ist auch irgendwie typisch fürs Coaching. Also diese Lösungs- und Zielorientierung. Ne?
Ja, genau. Das sind auf jeden Fall sehr wichtige Begriffe im Rahmen des Coachings.
Wo ist denn der Unterschied jetzt zwischen Coaching und einer Psychotherapie?
Also ich würde sagen, sowohl im Coaching als auch in der Psychotherapie geht es darum, einen gewissen Leidensdruck zu mindern. Aber in Psychotherapie geht es halt hauptsächlich um die Behandlung einer psychischen Erkrankung oder zumindest um die Behandlung eines großen psychischen Leidensdrucks. Und im Coaching, also so ist das zumindest bei mir im Coaching, geht es um konkrete Themen, die irgendwie mit Job und Arbeitsleben zu tun haben. Also wenn hier der psychische Leidensdruck so groß ist, dass ich das Gefühl habe, da müsste die Person eigentlich eher eine Therapie machen, dann bringe ich das auch zum Ausdruck.
Okay, also das hätte ich jetzt auch so intuitiv gesagt, dass eben eine Psychotherapie dann indiziert wäre, wenn man jetzt wirklich ein klinisch relevantes, also ein Störungsbild halt hat, ne, was man auch als Diagnose stellen würde, müsste und eben was Behandlungsbedarf hat, weil der Leidensdruck vielleicht auch so groß ist und eben ein klinisches Störungsbild komplett vorliegt.
Ja, genau. Und ich denke, da hilft mir eben auch mein psychologischer Background, weil ich mir da nicht so schwer tue, das zu erkennen. Also diagnostizieren kann ich ja auf keinen Fall, weil ich nicht die Therapeutenausbildung habe. Das heißt, ich würde niemals eine Diagnose stellen. Aber ich denke, durch mein Psychologiestudium kann ich vielleicht schneller erkennen, um welchen Leidensdruck es sich hier gerade handelt. Also ob es wirklich um diese konkrete Situation im Moment geht, irgendwie vielleicht Job verloren oder Partnerschaft ist auseinandergegangen oder was auch immer, oder ob da wirklich eine schwerwiegende Depression dahinter steckt.
Ja, okay. Und vielleicht ein Unterschied, der mir auch noch so eingefallen ist, auch weil wir ja schon mal über Coaching von dir gesprochen haben, du mir da schon mal davon erzählt hast. In der Psychotherapie geht es ja schon auch immer darum, wo kommt das Problem her? Ob man es jetzt in der Psychologie eher ein bisschen durch Beziehungsdynamiken oder auch durch Kindheitserfahrungen, durch unbewusste Prozesse erklärt oder in der Verhaltenstherapie durch Lernprozesse zum Beispiel oder falsche Gedanken. Man würde halt schon den Fokus bei beiden darauf richten, wo kommt es her? Das spielt von dem, was du mir gesagt hast, beim Coaching weniger eine Rolle, oder?
Genau, also im Coaching versucht man, von dieser Problemfokussierung wegzukommen hin zur Lösungsorientierung. Mhm. Also natürlich, wenn die Leute das erste Mal bei mir sind, dann ist ja auch einfach der Leidensdruck groß und da muss erstmal erzählt werden. Also das ist super wichtig, weil es einfach für den Klienten selbst total wichtig ist, die ganzen Gedanken und Gefühle zu sortieren. Und da schreite ich auch nicht ein und sage jetzt nicht so und jetzt stopp und was können wir jetzt dagegen machen, sondern es ist wirklich wichtig, im Tempo vom Coachee voranzuschreiten, also erstmal erzählen zu lassen, sortieren zu lassen. Ist ja auch für mich wichtig, dass ich wirklich verstehe, worum es geht. Mhm. Und ich würde dann aber nie Fragen stellen wie, ja, und wo kommt das denn her, klassischerweise? Mhm. Was denken Sie denn, wie erklären Sie sich das, dass das bei Ihnen so ist? Mhm. Also sowas würde ich nicht fragen, sondern höre dann zu und würde dann zum Beispiel fragen, ja, was würden Sie denn Ihrer besten Freundin in Ihrer jetzigen Situation empfehlen? Das wäre so eine klassische systemische Frage.
Okay, ja. Ja, einmal kurz für die Hörer, systemisch hast du jetzt als Begriff genannt. Es gibt ja die systemische Coaching-Ausbildung und auch die systemische Therapie-Ausbildung. Systemisch, der Begriff meint ja vor allem, dass man Sachen zum einen im Systemzusammenhang betrachtet, zum Beispiel jetzt auch in der systemischen Familienberatung, dass sich mal guckt, okay, ne, das Kind, was ein Problem hat, hat ein Problem, was irgendwie das ein Teil der Familiendynamik ist. Der Begriff systemisch meint aber unter anderem auch, was systemische Techniken angeht, Sachen zum Beispiel, ja, auch jetzt da aus einer Perspektive zu betrachten, wie zum Beispiel aus so einer dritten Personenperspektive von der besten Freundin oder Sachen in Zusammenhang oder ein Verhältnis zueinander zu setzen. Oder was könntest du sonst noch zum Begriff systemisch sagen, jetzt auch auf das Coaching bezogen?
Ich glaube, dass du es ganz gut zusammengefasst hast. Also man nutzt das System, um Probleme und Zusammenhänge zu verstehen. Und man nutzt aber das System auch als Ressource, also um selbst Perspektiven einzunehmen, die man zur Lösungsfindung nutzen kann. Mhm. Eben dieses nicht, ja, was würdest du denn jetzt machen an deiner Stelle, sondern eben, was würdest du denn jetzt jemandem anderen empfehlen? Weil in dem Moment gehst du ja aus deiner eigenen Situation raus und überlegst dir, ja, wie wäre das denn, wenn jemand anders jetzt in meiner Situation wäre? Wie würde ich das denn dann sehen?
Mhm. Ja. Okay, ja. Auch jetzt hast du den Begriff, glaube ich, Ressourcen auch verwendet. Ne? Auch, glaube ich, ein ganz wichtiger Begriff, der auch im Coaching häufig vorkommt, dass man auch sehr auf Ressourcen guckt. Da fällt mir zum Beispiel auch ein, so Coaching-Fragen können ja zum Beispiel auch sein, okay, in welcher Situation war es schon mal besser und was hast du da anders gemacht? Mhm. Oder fallen dir da noch andere ressourcenorientierte Fragen ein, die sich vielleicht auch jetzt Hörer stellen könnten mal oder so?
Also das war auf jeden Fall eine ganz klassische Frage, die du gerade gestellt hast. Und ja, die Ressourcen sind so wichtig oder das Fokussieren auf die Ressourcen im Coaching ist so wichtig, weil es ja eben darum geht, möglichst schnell weg von dem Problemfokus zu kommen. Und man geht ja ins Coaching, weil man gerade irgendwie alleine nicht weiter weiß. Ne? Also da ist ja auf jeden Fall ein Leidensdruck da. Und man schafft es also anscheinend im Moment nicht, selbst auf seine Ressourcen zurückzugreifen. Und da kann es sehr helfen, wenn jemand anders einem hilft, einem aufzuzeigen, dass da ja ganz viele Ressourcen vorhanden sind. Mhm. Und in dem Moment, wo ich mich auf eine frühere Situation zurückberufe, wo ich von meinen Ressourcen profitiert habe, wo ich gespürt habe, dass da ganz, ganz viel ist, was mich unterstützt, was mich stärkt, was da ist, ja, in dem Moment ist es dann auch viel leichter, mir zu überlegen, dass ich ja auch aus meiner jetzigen Situation wieder rauskommen kann.
Mhm. Ja, es passt wieder dazu, andere Perspektiven zu eröffnen, ne? So einen anderen Blickwinkel zu eröffnen.
Ne? Genau, den Blickwinkel auf die Fülle. Also den Blickwinkel auf das, da ist ganz viel und auch ganz viel ist möglich. Hm. Und weil ich jetzt gerade feststecke, heißt das nicht, dass ich auch jetzt weiterhin im nächsten Jahr feststecken werde, weil es war ja auch schon mal anders.
Ja, da haben wir jetzt ansatzweise auch schon drüber gesprochen, aber könntest du nochmal genau benennen, in welcher Situation Coaching jetzt helfen kann? Also wann ist es empfehlenswert, vielleicht ein Coaching mal aufzusuchen?
Ja, also Coaching hilft, wenn dich ein bestimmtes Thema so beschäftigt, dass es dich nicht mehr loslässt oder sogar unglücklich macht. Dieses Thema geht immer mit einem Veränderungswunsch einher, also man möchte etwas in seinem Leben verändern. Bei mir im Coaching geht es dabei eigentlich immer um Themen, die im weiteren Sinne mit dem beruflichen Werdegang zusammenhängen. Zum Beispiel kann es dann bei mir im Coaching darum gehen, dass jemand in seinem Job unglücklich ist, aber nicht so richtig weiß, was er stattdessen machen möchte oder machen könnte. Und andere sind unzufrieden damit, dass sie sich im Job so wenig selbstbewusst fühlen und ihr volles Potenzial aus Unsicherheit, nicht gut genug zu sein, nicht richtig zeigen können. Dann ist oft auch der Umgang mit Stress und Gesundheit ein Thema. Und außerdem kommen zu mir aber auch Schüler, die nicht wissen, wo es jetzt nach ihrem Abschluss für sie hingehen soll. Und ich coache auch Studierende, die sich nicht sicher sind, ob sie im richtigen Studiengang sind oder die nicht so recht wissen, was sie nach dem Studium eigentlich wirklich arbeiten möchten.
Okay, also unter anderem auch für Entscheidungssituationen, ne? Situationen mit Leidensdruck, mit Veränderungswunsch.
Ja, also Entscheidungssituationen sind ganz oft im Coaching dabei.
Okay, ja. Okay, und jetzt hatten wir schon einen Unterschied zwischen einem Coaching und einer Psychotherapie. Was ist denn der Unterschied von einem Coaching und, sagen wir mal, vielleicht nur einem guten Gespräch mit einer guten Freundin, einem guten Freund?
Ja, das ist eine gute Frage. Also eine gute Freundin möchte vor allem, dass ich mich schnell besser fühle. Also sie gibt mir gut gemeinte Ratschläge und gibt mir ihre Einschätzung zur Situation. Und das möchte ich ja eigentlich auch, wenn ich zu ihr gehe und ihr von meinem Problem erzähle. Und im Coaching möchte ich als Coach zwar auch, dass es meinen Coaches schnell besser geht, ich halte mich aber mit meiner persönlichen Meinung komplett zurück und versuche die Person nur durch das Zusammenfassen des Gesagten, durchs Spiegeln und durchs Fragenstellen darin zu unterstützen, die Perspektive auf die Situation zu wechseln und durch diesen Perspektivwechsel auf neue Ideen zu kommen, wie die gewünschte Veränderung aussehen könnte und wie die gewünschte Veränderung erreicht werden könnte.
Ja, kannst du uns vielleicht auch irgendwas so von deinen persönlichen Erfahrungen im Coaching als Coach sagen oder auch vielleicht, was so dein Ansatz ist oder vielleicht auch so eine Art, was ist so ein prototypischer Verlauf von einem Coaching? Wie lange dauert das überhaupt? Sind das auch 20 Sitzungen? Reicht da eine Sitzung? Wie ist das so?
Ich würde das jetzt in zwei Fragen teilen, was du gerade gefragt hast. Das waren jetzt für mich zwei ganz wichtige Blöcke. Also zum einen, was sind meine persönlichen Erfahrungen und was ist mein Ansatz? Und zum anderen, wie ist denn so ein typischer Verlauf und wie lange dauert das? Ich beginne jetzt einfach mal mit meiner persönlichen Erfahrung, okay? Also meine Erfahrung ist, dass es erst einmal darum geht, seine Geschichte zu erzählen, wenn man dann ins Coaching kommt, und dass man halt dadurch alleine schon Entlastung erfährt. Und dadurch, dass man erzählt, wird die ganze Situation für den Coachee selbst viel klarer. Also ihm bzw. ihr fallen Punkte auf, die zuvor noch nicht so in den Fokus gerückt sind. Und das habe ich eben auch schon gesagt, mir als Coach ist es wichtig, erst einmal zu schauen, welche Bedürfnisse die Person hat und ja, was dafür sorgen könnte, dass es ihm oder ihr im Hier und Jetzt besser gehen könnte. Dahingehend formuliere ich dann meine Aussagen bzw. Fragen und oft dauert es sogar 1 bis 2 Sitzungen, bis wirklich ein konkretes Ziel formuliert werden kann, weil die Person erst einmal viel über ihr Problem nachdenkt, bevor sie sich davon lösen kann und an eine mögliche Veränderung in der Zukunft überhaupt nachdenken kann. Meine Erfahrung ist es auch, dass der Prozess in der Geschwindigkeit des Coaches ablaufen muss. Das heißt, zu Beginn, also als ich angefangen habe zu coachen, da hatte ich immer wieder das Gefühl, dass ich einen die aus der ersten Sitzung auf jeden Fall nur mit einem konkreten Ziel nach Hause gehen lassen kann und war da selbst so ein bisschen gestresst und unter Druck. Und manchmal dauert es aber eben, bis die Situation und die ganzen Gedanken und Gefühle sortiert sind und überhaupt neue Perspektiven und dadurch halt eben auch ein konkretes Ziel überhaupt sichtbar werden kann. Also so viel jetzt zu meinem Ansatz und zu meinen Erfahrungen und so ein prototypischer Ablauf. Also das Ersttelefonat, das hatte ich auch schon erwähnt, ist normalerweise kostenlos. Und hier kann der Coachee erstmal erzählen, worum es eigentlich geht. Und ich als Coach kann entscheiden, ob ich mich kompetent fühle, dieses Thema mit dem Coachee zusammen zu behandeln. Und dann ist es so, dass ich immer voraussetze, dass 90 Minuten für die erste Sitzung dann gebucht werden, weil eben bekanntermaßen die Zielklärung und das Sortieren der ganzen Situation einfach Zeit braucht. Und da ist man nach 60 Minuten eben oft noch nicht an dem Punkt, dass man jetzt irgendwie die Sitzung rund schließen könnte. Und deswegen ist die erste Sitzung 90 Minuten und ein Prozess dauert mindestens 3 Sitzungen meiner Erfahrung nach. Es ist aber nicht so, dass ich jetzt sage, ja, man muss jetzt auf jeden Fall 3 Sitzungen buchen, gar nicht. Man kann sich jedes Mal wieder aussuchen, ob man nochmal kommen möchte. Aber ich hatte noch keinen Prozess, der kürzer als 3 Sitzungen war, weil so eine Veränderung dauert eben auch. Und da ist dann meistens so ein Monat zwischen zwischen den Sitzungen, damit eben auch Zeit da ist, dass ja, also die Erkenntnisse und die Ziele in die Tat umzusetzen.
Spannend auf jeden Fall. Würdest du sagen, es gibt dann auch Coachings, die 15 Sitzungen dauern können?
Ich glaube, dann ist es kein Coaching-Thema mehr.
Okay, das ist vielleicht auch nochmal hier der Unterschied zur Psychotherapie, dass die Psychotherapie häufig auch ein langwieriger Prozess ist, ne, wo vielleicht auch diese Problemorientierungsphase weitaus größer nochmal ist als ein Coaching.
Ja, also ich könnte mir das nur vorstellen, wenn ein Coachee unterschiedliche konkrete Veränderungswünsche hat, die er nacheinander bearbeiten möchte. Aber 15 Sitzungen zu einem Thema, das ist im Coaching, kann ich mir nicht vorstellen.
Ja, cool. Also du hast uns jetzt ja schon ganz viel über das Coaching erzählt. Also danke dir auch dafür, dass du so deine Erfahrung auch schon mal geteilt hast. Eine Frage hätte ich noch, und zwar, gibt es Techniken vom Coaching, die jetzt ein Hörer vom Podcast vielleicht auch ohne Coaching zu Hause anwenden kann?
Also an sich sind die Techniken vor allem so wirksam im Coaching, weil ein Coach sie gemeinsam mit einem bearbeitet und dann halt auch die richtigen Fragen im richtigen Moment stellt. Also das Hauptding ist ja, dass viele Menschen wissen, was sie stört, aber nicht, wie sie es ändern können. Und deswegen steckt man ja oft alleine fest. Wenn jetzt jemand aber schon ein ganz konkretes Ziel vor Augen hat und sich gar nicht mehr so mit seinem Problem beschäftigt, sondern wirklich weiß, was er erreichen möchte, dann könnte er zum Beispiel für sich selbst zu Hause einen sogenannten Zielerreichungsplan ausfüllen.
Okay, was bedeutet das denn genau, so ein Zielerreichungsplan?
Ja, also es ist wirklich so eine klassische Tabelle mit unterschiedlichen Spalten. Und wir können das gerne einfach mal aus. Ja, Clara, hast du denn vielleicht ein Ziel für 2021, das wir jetzt nutzen könnten, um den Zielerreichungsplan vorzustellen?
Ich würde gerne meine To-Dos schneller und effizienter abarbeiten.
Okay. Das ist mir noch nicht konkret genug. Was würde das denn für dich bedeuten? Wie sähe das aus, dass du deine To-Dos konkreter abarbeitest?
Okay, das ist wahrscheinlich auch eine ähnliche Frage, die du auch Klienten stellen würdest, wenn eben so ein Ziel zu diffus ist, ne?
Hast du ja schon mal gesagt. Ja, das ist eigentlich, wie gesagt, immer ein ganz großes Ziel im Coaching, die Ziele so klar wie möglich runterzubrechen. Und deswegen gibt es auch sowas wie diesen Zielerreichungsplan, weil man dann immer merkt, dass das Ziel gar nicht so konkret ist, wie man dachte.
Okay, gut. Ja, was das für mich auch bedeuten würde, vielleicht, ich würde gerne die Dinge terminieren und diese Terminierungen auch einhalten. Und es dadurch erreichen, eben mehr zu schaffen in einer übersichtlichen Zeit. Macht das Sinn oder ist es jetzt konkreter genug?
Ja, ich überlege gerade. Also die erste Spalte des Zielerreichungsplans, den ich im Coaching nutze, der lautet Meilenstein und Datum.
Ah ja.
Es ist jetzt so ein bisschen doppelt gemoppelt mit deinen To-Do-Listen, weil im Endeffekt müsstest du dann jetzt sagen, dein Meilenstein ist, To-Do-Listen schneller abzuarbeiten. Und das Datum festsetzen, bis wann du das machen möchtest.
Okay, aber dann könnte mein Hauptziel zum Beispiel auch sein, dass ich einfach keine To-Dos mehr offen habe. Das wäre so ein Hauptziel. Würde das passen?
Ja, das würde passen. Also dann würden wir da reinschreiben, jetzt in die erste Spalte, ich habe keine To-Dos mehr offen. Und was wäre, bis wann möchtest du das gerne erreichen?
Sagen wir mal bis zum 31. Januar. Ich bin da jetzt ganz...
Okay, deine aktuellen To-Dos. Also sagen wir mal, du hast jetzt eine, wir nehmen jetzt mal deine ganz aktuelle To-Do-Liste und legen aber auch fest, dass du die nicht mehr ergänzen darfst, weil wir möchten ja auch, dass du Erfolg haben kannst, und wenn die To-Do-Liste jetzt die ganze Zeit wächst, dann bringt ja auch der Zielerreichungsplan nicht, weil dann verändert dein Ziel immer wieder. Also wir nehmen jetzt mal deine To-Do-Liste, die jetzt den aktuellen Status hat, und sagen eben, bis zum 31. Januar hast du die abgearbeitet. Jetzt ist in der zweiten Spalte die Frage, was tust du dafür? Und jetzt kannst du Teilziele mit Daten einfügen.
Okay, also zum Beispiel könnte das sowas sein wie, ich setze mich dann und dann dran und mache 3 Stunden etwas von dieser To-Do-Liste zum Beispiel.
Genau, also du könntest jetzt hinschreiben, morgen habe ich Zeit von 15 bis 18 Uhr und da nehme ich mir To-Do 1, 2 und 3 vor.
Okay, ja.
Und die dritte Spalte, die lautet, welche Ressourcen habe ich? Also welche Ressourcen kannst du nutzen, um deine To-Do-List effizienter abzuarbeiten als bisher.
Okay, dann würde ich vielleicht sowas sagen wie, tatsächlich habe ich mir heute einen Timer bestellt oder so. Oder ich habe vielleicht Ressourcen, ich könnte vielleicht in die Bibliothek gehen, geht leider mit dem Lockdown jetzt nicht, aber vielleicht kann ich irgendwie mich mit einer Freundin verabreden oder so, mit der zusammen mich an den Schreibtisch setzen. Das wären so Ressourcen, oder?
Ja, voll. Das passt gut.
Okay. Gibt es da noch eine Spalte oder sind wir dann fertig?
Nee, wir haben insgesamt 7 Spalten und die 4. lautet jetzt, welche Hürden siehst du dabei?
Ah, okay. Okay, spannend. Ja, da würde ich vielleicht sagen, okay, meine Hürde wäre, dass ich das dann halt doch verschiebe, weil ich mich dann doch lieber mit einer Freundin noch zum Spazierengehen treffe.
Ja, das kann ich gut verstehen. Und was tust du denn dagegen, wenn es dann dazu kommt, also zu diesem Impuls?
Okay, das müsste ich mir dann jetzt schon überlegen, sozusagen.
Ja, und das schreibst du dir auch schon auf.
Okay.
Wenn du spürst, dass du da wahrscheinlich doch dein Ziel nicht so umsetzen wirst, wie du es dir vorgenommen hast.
Also zum Beispiel, okay, ich merke jetzt habe ich mich schon mal verabredet, das hat nicht geklappt. Was ich dann machen würde, wäre all meinen Freundinnen von diesem To-Do erzählen und erstmal keine Termine mehr zu vereinbaren zum Beispiel.
Also da wärst du schon fast in der nächsten Spalte. Und zwar lautet die nämlich Erfolgskontrolle und Sanktionen. Und dass du allen deinen Freunden davon erzählst, das wäre dann die Erfolgskontrolle, weil die ja dann alle mitbekommen, ob du dich mit ihnen triffst. Die können dich ja dann fragen. Du kannst sie sogar darum bitten, dass sie dich fragen, wenn du dich mit ihnen verabreden möchtest. Und dann könntest du dir halt auch eine Sanktion überlegen. Also wenn du dich dann doch mit einer Freundin getroffen hast, ja, was gäbe es denn da für eine Sanktion?
Zum Beispiel könnte ich da Geld einzahlen in mein Urlaubskonto.
Wobei du ja im Endeffekt dich dann belohnen würdest, oder?
Da hast du auch wieder recht, ja, weil ich mich eigentlich freuen würde, Geld für den Urlaub gesammelt zu haben.
Ja, weil die letzte Spalte lautet nämlich meine Belohnung für das Erreichte. Und bei der Sanktion muss es dir schon ein bisschen wehtun. Also du musst dann schon irgendwie eine Woche auf Schokolade verzichten zum Beispiel. Aber das hilft halt auch nur, wenn du wirklich sehr gerne Schokolade isst. Vielleicht auch auf Kaffee, wenn du gerne Kaffee trinkst.
Okay.
Allerdings haben wir jetzt noch nicht überlegt, was du dagegen tust, wenn du den Impuls verspürst, dein Ziel nicht anzugehen. Also wir sind jetzt direkt zur Erfolgskontrolle und zu den Sanktionen und auch zu den Belohnungen übergegangen. Aber ganz wichtig ist auch zu überlegen, was tue ich dagegen, wenn ich als allererstes dieser Hürde begegne? Und bei dir wäre das ja dann schon der Impuls, dass du dich verabredest.
Ja, tatsächlich, da fällt mir gerade nicht ein, was ich da machen könnte.
Okay. Lass uns doch kurz noch darüber nachdenken, was du dagegen tun könntest. Also, vielleicht beschreibst du mal kurz die Situation, wie du dieser Hürde begegnest.
Okay, sagen wir mal, kommendes Wochenende, weiß ich, habe eigentlich frei. Und jetzt schreibt aber eine Freundin, hey, hast du nicht Lust, wandern zu gehen am Samstag? Und ich merke, ach, wandern, irgendwie voll schön, ist mir auch super wichtig. Das Wetter ist gerade gut. Und denkst du, ach, eigentlich, die To-Dos sind ja gar nicht so dringend. Könnte ich ja auch noch weiter aufschieben.
Gäbe es eine Alternative?
Ja, also einfach der Freundin halt abzusagen und zu sagen, nee, ich muss es jetzt machen.
Und gäbe es noch eine Möglichkeit?
Okay, vielleicht gäbe es einen Kompromiss, dass ich entweder das Wandern vielleicht schon mal terminiere auf ein Datum nach dem 31. und auch schon mal feststehen habe und dann weiß, okay, ich werde noch wandern können. Oder auch, dass ich vielleicht der Freundin sage, wandern klappt leider nicht zeitlich, aber lass uns doch gerne um 17 Uhr spazieren gehen und bis 16 Uhr setze ich mich dann an die To-Dos dran.
Und wie gefallen dir diese Ideen?
Eigentlich ganz gut tatsächlich.
Ah ja, okay. Ja, dann haben wir die Spalte jetzt auch ausgefüllt.
Okay. Aber das heißt, es wäre dann so, du würdest dann das erfragen mit, was sind Alternativen? Das wären so Fragen, die man da stellen könnte.
Ich habe das jetzt gerade ganz intuitiv gemacht. Aber ja, mein Ziel als Coach war gerade, dich dahin zu bringen, dass dir doch was einfällt, was du eben tun könntest, bevor du deine To-Do-Liste nicht weiter abgearbeitet hast.
Ja, okay. Also wenn man Hürden spürt, was kann man machen, um diese Hürden zu überwinden, dass man diesen vielleicht Impuls dann irgendwie doch nicht nachgibt oder so, sondern dann viel weiter verfolgt.
Genau, und dann gibt es ja eben auch noch die Belohnung, wie zum Beispiel in deine Urlaubskasse einzahlen, was eben meiner Meinung nach eher eine Belohnung wäre als eine Sanktion. Oder dass man als Beispiel, dass man seine Lieblingsserie danach gucken kann, wäre eine Belohnung. Oder dass man seine Lieblingsserie nur weiter gucken kann, wenn man es gemacht hat, das wäre dann eine Sanktion auch gleichzeitig.
Okay, dann sind wir tatsächlich jetzt fertig. Also Meilenstein, dann Datum, was tust du
dafür?
Was tue
ich dafür mit Teilziel und Datum? Und welche Ressourcen habe ich? Welche Hürden sehe ich? Was tue ich dagegen? Erfolgskontrolle und Sanktionen. Und als letztes meine Belohnung für das Erreichte.
Okay. Ja, cool. Also danke dir auch für dieses Live-Coaching sozusagen, dass du mir da schon mal geholfen hast. Ich bin gespannt, ob ich bis zum 31. Januar meine To-Dos abgearbeitet haben werde. Ich hätte vielleicht noch eine Frage, und zwar, das war jetzt ja schon, also mir kam es relativ konkret vor. Wie ist das denn mit so Zielen, die vielleicht so ein bisschen per se abstrakter sind? Zum Beispiel sowas wie, ich möchte einen Partner finden.
Also da bist du ja bei mir dann nicht richtig, weil bei mir haben halt alle eher ein Thema im beruflichen Kontext.
Okay.
Und sagen wir mal, im beruflichen Kontext wäre das dann, ich möchte einen neuen Job finden.
Und
dann brechen wir das Thema so weit runter, dass mein Coachee mit einem nächsten Schritt nach Hause geht. Heißt, dieses Ziel, ich möchte einen neuen Job finden, ist das große Oberziel. Und das könnte man auch hier bei dem Zielerreichungsplan in der ersten Spalte nehmen und sagen, bis zum Ende des Jahres zum Beispiel ist mein Meilenstein, dass ich einen neuen Job habe. Und dann bei dieser Spalte, was tue ich dafür? Da suchen wir dann ganz konkrete Teilziele, damit das Ziel eben nicht so groß und überwältigend weiterhin ist, sondern dass man wirklich das Gefühl hat, okay, ich kann jetzt was tun. Zum Beispiel setze ich mich jeden Tag eine Stunde hin und suche nach aktuellen Jobs. Oder ich schreibe jede Woche eine Bewerbung. Oder ich belege einen Workshop, in dem ich mehr herausfinde, was mich eigentlich interessiert. Oder so etwas. Also, dass man so ins Tun kommt.
Okay, und ich versuche jetzt einfach mal den Transfer, also angenommen, ne, Partner finden, wäre jetzt ein Ziel, dann könnte das vielleicht dann sowas sein wie, okay, was kann ich konkret machen? Vielleicht ich versuche erstmal, sagen wir mal, wieder ein erstes Date zu haben. Oder mir einen Account auf einer Dating-Plattform anzulegen oder jemanden anzusprechen oder so.
Genau, und du würdest das als Coach dann eben noch konkretisieren und fragen, bis wann machen Sie das? Und auf welcher Plattform möchten Sie das machen? Wann nehmen Sie sich Zeit, sich hinzusetzen und sich genau damit auseinanderzusetzen?
Okay. Und ich finde es eigentlich ein super spannendes Thema, gerade auch auf die Podcast-Themen, die wir haben. Da haben wir auch so Themen wie mit negativen Emotionen umgehen oder grübeln oder Eifersucht. Wie ist das, wenn jetzt ein Klient so ein Thema hätte? Also sagen wir, ich grübel zu viel oder ich mache mir zu viele Sorgen um die Zukunft. Könnte man das auch dann konkretisieren?
Ja, also da würde ich dann einfach schauen, dass wir gemeinsam überlegen, was der Person gut tut, um zu entspannen. Also auch eben fragen, wann geht es Ihnen denn nicht so? Also wann geht es Ihnen besser? Und was hilft Ihnen zu entspannen? Und was hilft Ihnen abzuschalten? Wenn wir dann diese ganzen Sachen gesammelt haben, die der Person gut tun, dann überlegen wir eben, wie kann man das in den Alltag integrieren. Also dann versuche ich eben wieder, dass der Coachee Ziele formuliert und sich eben genau überlegt, wann er zum Beispiel Yoga machen möchte oder meditieren möchte oder sich mit einem Freund, einer Freundin treffen möchte.
Okay, super, super spannend. Also was ich da so raushöre, da guckt man auch, wenn man das Problem hat, sagen wir mal grübeln oder Angst oder Sorgen oder Eifersucht, guckt man, was ist sozusagen das Gegenmoment dazu oder der Gegenstate dazu. Sagen wir mal, das wäre Entspannung oder vielleicht bei Eifersucht wäre es vielleicht Selbstbewusstsein oder Zuvertrauen oder so. Und dass man dann guckt, wie kann ich in diesem Gegenpol hinkommen? Wie kann ich diesen Gegenpol in meinem Alltag manifestieren, integrieren, mich dem annähern? Und dann durch konkrete Sachen.
Also so würde ich das machen. Ich kann jetzt nicht für alle Coaches sprechen. Das ist jetzt nicht so, dass das etwas ist, das ich so ganz konkret in meiner Ausbildung gelernt habe, dass man das dann so macht. Ich habe da aber gute Erfahrungen mitgemacht, weil es eben wieder sehr greifbar ist, sehr konkret ist. Und dafür macht man eigentlich ein Coaching. Ja. Dafür, dass man halt mit was Konkretem nach Hause geht und irgendwie sofort was anfangen kann zu ändern.
Ja, cool. Spannend. Finde ich echt super cool. Vielleicht kann der eine oder andere da auch schon mal was mitnehmen. Vielleicht darauf noch eine Technik. Also ich fand es ja bei unserer Vorbereitung war mir irgendwie sehr wichtig, dass wir den Hörern eben Techniken mitgeben können, die man als Hörer schon mal selber machen kann. Da hast du auch schon gesagt, ja, das ist halt irgendwie schwierig, weil man bucht ja ein Coaching nicht umsonst, sondern es hat ja einfach einen Sinn und Zweck, dass da eben eine Person ist,
dass man dieses Coaching eben macht. Das ist ein Prozess, das kann man nicht so herunterbrechen. Aber wenn man es jetzt doch mal versuchen würde, das herunterzubrechen, da hatte ich mich nämlich an eine Situation erinnert, wo es um eine konkrete Entscheidung ging.
Ja, ich erinnere mich an die Situation. Das ist, glaube ich, zwei, drei Jahre her. Ja.
Genau, da hast du dann nämlich gesagt, ja, Clara, gibt es dann eben die Entscheidung, die du gerade treffen möchtest. Also gar kein wirkliches Coaching, sondern so was ganz Banales, Heruntergebrochenes. Und dann fiel mir irgendwie ein, ja, ich denke drüber nach, ob ich die Haare abschneiden soll oder ob ich sie wieder lang wachsen lassen soll. Also eine total banale Entscheidung. Und da hast du mir damals von der Technik erzählt, die man sozusagen selber schon machen kann. Magst du es einmal kurz vorstellen, wie die Technik wäre?
Ja, also ich erinnere mich auf jeden Fall dran und es war ganz lustig, weil das natürlich eine Entscheidung ist, mit der man nicht in ein Coaching kommen würde. Aber sie war eben ganz, ganz schön anschaulich, um dir diese Technik zu erklären, die ich damals gelernt hatte. Und zwar heißt es nämlich Tetralemma, also eben man befindet sich in einer Situation und kann sich nicht entscheiden. Und da beschäftigt man sich dann als allererstes mit dem ersten Standpunkt, also mit der ersten Idee, mit der ersten Option und stellt sich halt an eine Ecke, eine Stelle im Raum und überlegt sich genau, was macht diesen Standpunkt aus? Was ist hier attraktiv? Was ist hier unattraktiv? Welche Punkte sind hier wichtig? Und wenn man das Gefühl hat, dass man das alles gesammelt hat zu dieser Option, dann sucht man sich eine andere Stelle im Raum und macht das mit der zweiten Option nochmal genauso. Also was genau würde diese Option ausmachen? Warum würde ich mich dafür oder dagegen entscheiden? Und je nachdem, wie viele Optionen das sind, so oft macht man das dann eben noch und sucht sich eben unterschiedliche Orte im Raum aus. Und beim Tetralemma ist dann auch noch die Idee, dass man sich dann noch dazu überlegt, was würde das denn bedeuten, wenn alle Lösungen möglich wären? Also muss ich mich überhaupt entscheiden? Mhm. Und dann gibt es eben auch noch die Option, keine von den Lösungen. Also wir stellen einfach alle Optionen in Frage und gibt es Gründe, warum überhaupt keine Entscheidung getroffen werden kann. Und wenn wir das alles durchgegangen sind, dann gehen wir wieder zur ersten Option und stellen uns wieder an die entsprechende Stelle im Raum und fühlen uns ein. Also wie fühlt sich das an? Ich stelle mir jetzt vor, dass ich mich so entschieden hätte. Und ja, wie fühlt sich das an? Und dann streifen wir diese Situation wieder ab und gehen zur nächsten Stelle im Raum und denken uns wieder in die zweite Option rein und spüren, ja, wie fühlt sich das an? Genau, und das machen wir eben noch mit den anderen Optionen und mit dem, alle Lösungen sind möglich, was würde das bedeuten, muss ich mich überhaupt entscheiden und eben wieder zu keine von den Lösungen. Wir stellen alles bisherige in Frage. Ja, und wenn du dann halt einen Coach hast, dann hilft er dir, das zu reflektieren. Wenn du das alleine zu Hause machst, dann würde ich empfehlen, jeweils immer das, was du denkst und empfindest, aufzuschreiben. Und dann am Ende dir das alles gemeinsam anzuschauen und zu gucken, was du für Erkenntnisse gewonnen hast über diese Entscheidung.
Okay, ja cool, danke dir. Und also ich kann aus meiner Erfahrung nur berichten, dass ich das bei so einer total banalen Entscheidung, die Haare kurz oder lang, was mich auch wirklich nicht so lange, es war keine super wichtige Entscheidung für mich eigentlich. Und trotzdem fand ich diese Technik super hilfreich und kann jedem empfehlen, das vielleicht mal zu Hause auszuprobieren oder eben die Möglichkeit von einem Coaching zu nutzen dafür, weil man einfach wirklich merkt, wenn man sich da so hinstellt, man spürt es wirklich. Das ist ja auch das, was wir in der Psychotherapie vielleicht auch in der Stuhlübung oder so machen, was anderes, ne? Aber einfach so diesen Positionswechsel zu machen, das macht wirklich viel mit ein. Das kann man sich gar nicht so gut vorstellen, wenn man nur drüber spricht. Oder dass man wirklich spürt, was fühlt sich richtig an, was fühlt sich nicht richtig an.
Genau, also das Besondere an dieser Übung ist, dass man sich ja normalerweise, also so ganz klassisch, einfach eine Pro-Kontra-Liste schreibt und da bleibt man aber komplett im Kopf. Und bei diesem Tetralemma, so wie das heißt, versucht man das eben zu kombinieren, also das Reinspüren und die Kognition zu kombinieren. Und schon alleine dadurch, dass man aufsteht und sich durch den Raum bewegt und sich dann wirklich auch körperlich in die unterschiedlichen Situationen begibt, erleichtert es, sich wirklich da reinzufühlen.
Okay. Ja, cool. Also gut, dass du es nochmal betonst, weil ja, ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, eben das Herz oder das Bauchgefühl damit reinzunehmen, dabei ja, vom Kopf wegzukommen. Ja, ich glaube, wir sind auch mittlerweile am Ende. Das ist jetzt auch relativ lang doch geworden. Ich fand super spannend, dir zuzuhören, zu hören, was du von deiner Arbeit erzählst oder eben bei dem Beispiel das mal so durchzuspielen. Danke dir auf jeden Fall auch dafür.
Ja, super gerne. Danke für die Einladung.
Vielleicht noch eine Frage. Wie wäre es denn angenommen, jemand hört jetzt einen Podcast an und denkt sich, oh, die Sonja, die war so sympathisch. Ich habe da auch gerade eine ganz gute Entscheidung, ne? Vielleicht auch Studiumswahl, was du vorhin erzählt hast oder so. Könnte man dich dann kontaktieren? Kann man einfach bei dir ein Coaching buchen? Wäre das so einfach?
Ja, genau. Also es ist eigentlich ganz leicht, mich zu erreichen. Also ich habe eine E-Mail-Adresse, die lautet coaching@sonjaschröder.de. Und ihr findet mich auch im Internet über meine Homepage und die heißt sonjaschröder.de. Und auch da findet ihr einfach nochmal meine E-Mail-Adresse.
Okay, super, ja cool. Danke dir. Wir werden das auf jeden Fall auch hier nochmal verlinken unter dem Podcast-Text. Und ja, wir sind damit auch am Ende angekommen. Von daher, von meiner Seite aus, danke dir nochmal, Sonja, dass du dabei warst, dass du so viel erzählt hast und ja, ihr, die jetzt zugehört habt, schön, dass ihr dran geblieben seid. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Vielleicht kribbelt es euch auch in den Fingern, schon mal auszuprobieren, mal einen eigenen Zielerreichungsplan zu erstellen oder das Tetralemma mal auszuprobieren bei einer Entscheidungssituation. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen und ja, wünsche euch noch einen schönen Tag. Ja, wird Sonja kurz nochmal das Wort geben, damit du dich auch nochmal kurz verabschieden kannst.
Ja, auch von mir noch eine schöne Woche und insgesamt einen guten, erfolgreichen Start in das neue Jahr.
Genau. Macht's gut und bis bald. Bis zum nächsten Mal bei Glücklich Verkopft, dem Podcast mit Psychologin auf der Couch. Tschüss.